Ja, er war ein anständiger Kerl, könnte man sagen, wollte seinem Vater gefallen, war nicht aufmüpfig, war fleißig, war ein Musterknabe. Dieser ältere Bruder in der Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat. Wir kennen dieses Gleichnis unter dem Titel Der verlorene Sohn. Vor ungefähr einem Monat hat der Mirko Fritzler unter anderem auch diese Geschichte angesprochen. Ich finde, eigentlich sollte man dieses Gleichnis besser nennen, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Denn nicht nur der Jüngere, der aufmüpfig war, von zu Hause weggelaufen ist und unter die Räder kam, war für den Vater verloren, sondern auch der zu Hause gebliebene brave Junge war auf andere Weise zwar, aber doch irgendwie verloren. Denn die Beziehung zu seinem Vater, die war keine gute. Er war innerlich so weit weg von ihm, obwohl er ihn doch täglich gesehen hat. Zu Hause und doch weit weg. So wird das Leben des älteren Sohnes im Gleichnis aus Lukas 15, finde ich, treffend beschrieben. Der amerikanische Pastor John Ortberg, der schrieb einmal Folgendes: Mit das Schwierigste in dieser Welt ist es, aufzuhören, der verlorene Sohn zu sein, ohne sich in den älteren Bruder zu verwandeln. Damit sagt er, wer zu Gott umkehrt, wie der verlorene, weggelaufene Sohn, wer durch Jesus die Vergebung seiner Sünden bekommen hat, der hört ja dann auf, der verlorene Sohn zu sein. Der ist zu Hause beim Vater Gott, der lebt in seiner Nähe. Aber zu leicht passiert es dann, dass wir uns in den braven Christensohn verwandeln, der zwar äußerlich fromm erscheint, aber innerlich nicht wirklich nah beim Vater ist. Der nicht aus Gnade lebt, sondern aus Eigenleistung, der zwar selber Sünder ist, aber gern auf andere Sünder herabschaut. Wir können es auch so sagen, wir Christen müssen aufpassen, dass unser Christsein nicht zur Religion wird, die wir so ausüben. Religion ist nämlich eine ziemlich anstrengende, freudlose Geschichte. Man muss sich immer schrecklich bemühen, gut zu sein und Gott zu gefallen. Freude kommt dabei selten auf. Wenn man etwas genauer hinschaut, dann merkt man, dass sich Christsein eigentlich grundlegend, vollkommen unterscheidet von allen anderen Religionen dieser Welt, so dass man den christlichen Glauben eigentlich gar nicht Religion nennen sollte. In allen Religionen wird dir gesagt, was du tun musst, um in den Himmel zu kommen oder von Gott gnädig angesehen zu werden. Im christlichen Glauben geht es aber darum, dass Gott alles für dich getan hat und dass du dankbar von den Geschenken lebst, die Gott dir gibt. Wir wollen heute Morgen einmal nachdenken über das Thema freudlose Religion oder fröhliches Christsein. Der älteste Sohn, finde ich, ist eine wirklich tragische Figur, denn er ist der Sohn, der zwar immer brav zu Hause blieb beim Vater, aber eigentlich war der für den Vater doch auch verloren. Woran ich das erkenne? Nun, dieser anständige Sohn, der konnte sich überhaupt nicht mitfreuen, als sein rebellischer Bruder nach Hause kam und der Vater ein Fest für ihn veranstaltet hat. Er verstand den Vater total nicht. Da wird eine ungeheure Distanz zum Vater deutlich und Zorn und auch Bitterkeit erkennen wir hier in den Worten der Bibel, in dieser Geschichte, die Jesus uns erzählt. Diese Worte, die klagen den Vater regelrecht an. Und in diesen Worten des Älteren zeigen sich so typische Denk- und Verhaltensmerkmale von religiösen Menschen. Der Vater im Gleichnis, der antwortet seinem Sohn dann, und diese Worte, die zeigen uns, worum es beim echten Christsein wirklich geht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen wahrem Christsein und irgendeiner Gläubigkeit oder Religiosität oder auch Spiritualität. Ich lese uns einmal jetzt diesen Text, auf den ich heute zu sprechen komme. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn freute sich. Der wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Und was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden mal feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat sein Geld und dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause und da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wieder gefunden. Sehen wir uns einmal das als erstes an. Freudlose Religion, so möchte ich das nennen. Der Sohn sagt zum Vater, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Hier werden drei Merkmale eines falsch verstandenen Christseins oder einer Religion in diesen Worten sichtbar. Drei Dinge, auf die viele Menschen so ihre Beziehung zu Gott gründen wollen, aber damit scheitern. Es geht dabei erstens um Leistung und zweitens um Moral und drittens um Verzicht. Ob wir uns wohl heute Morgen hier und da ein wenig im Ältesten wiedererkennen werden? Also das erste Missverständnis: Christsein als Leistung. Der Sohn sagt vorwurfsvoll zum Vater, eigentlich steht mir doch so eine Party mal zu, denn all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Hier haben wir den betonten Hinweis des Älteren auf das, was er geleistet hat. Er war ohne Frage ein sehr fleißiger und tüchtiger Mann. Jesus erzählte, er arbeitete noch auf dem Feld, als die Feier für den Bruder bereits im vollen Gang war. Also nichts gegen fleißiges Arbeiten. Aber das Tragische dabei war, der Älteste verstand seine Beziehung zum Vater nur von seiner Leistung her. Er sagte, wie ein Sklave habe ich mich für dich krumm gemacht, all die Jahre. Frage, kann man sich überhaupt Liebe und Zuneigung und Freundschaft eines anderen durch Leistung und Einsatz verdienen? Eine Beziehung, die nur auf Dienstleistung beruht, ist doch eigentlich gar keine Liebesbeziehung, das ist allenfalls doch eine Geschäftsbeziehung, aber mehr nicht. Und so ist das auch bei Gott, wo Glaube mit christlichem Engagement gleichgesetzt wird. Wo bleibt da die echte Herzensverbindung? Da wird doch christlicher Glaube zu einer Religion. Das ist genau das, was jede Religion kennzeichnet. Der Mensch muss sich eine gute Gottesbeziehung durch sein Tun erarbeiten. Persönliche Frage, ist unsere Beziehung zu Gott auch vom frommen Leistungsdruck geprägt? Wir können manchmal die Beobachtung machen, so schrieb der Direktor eines Gemeindeverbandes, dass die fleißigsten und treuesten Mitarbeiter in den Gemeinden nicht zwangsläufig die leidenschaftlichsten und fröhlichen Christen sind, sondern manchmal sind die Leistungsträger in Gemeinden verbissene und manchmal auch frustrierte Leute. Haben wir das auch schon vielleicht beobachtet? Und das sind sie oft, weil sie ihr Christsein aus diesem Missverständnis heraus leben und sich eine gute Beziehung zu Gott erarbeiten möchten. Unter diesem Blickwinkel, in dieser Haltung wird alles im Glauben zur Leistung und dann manchmal auch zur Last und zur Überforderung. Das Beten, das Bibellesen, Gottesdienstbesuch, Mitarbeit, alles, was mit Glauben und Gemeinde zu tun hat, alles ist fromme Pflichterfüllung und hat nicht viel mit fröhlichem Glauben dann mehr zu tun. Also das erste Missverständnis vom christlichen Glauben, Christsein als Leistung verstanden. Nur noch ein zweites Missverständnis von Christsein, nämlich Christsein als Moral. Der Junge sagt, nie war ich dir ungehorsam, Vater. Also er sagt damit doch, ich habe nie ein Gebot von dir übertreten. Das ist die zweite Bemerkung vom älteren Sohn und diese Aussage, die lässt ja tief blicken. Selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Selbsteinschätzung des Mannes richtig ist, da zeigt sich doch, dass er sein vermeintlich gutes Verhältnis so zum Vater auf eine völlig falsche Weise begründet, nämlich mit Anstand und mit Moral. Ja, da frage ich mich, was hieltest du von deinem Kind oder von deinem Enkelkind, wenn es zwar immer brav gehorsam ist, wenn du ihm was sagst und was von ihm möchtest, aber ansonsten überhaupt nicht an dir und deinem Leben so interessiert ist, nie deine Nähe sucht, nie mit dir lacht und nie mit dir weint. Sehr oft wird Christsein leider verstanden als das Einhalten bestimmter Paragraphen und Regeln. Aber wer seine Beziehung zu Gott auf die mehr oder weniger genaue Befolgung der Gebote gründet, der hat noch nichts begriffen von einer herzlichen Liebesbeziehung zum himmlischen Vater. Der vertraut nur seiner eigenen Anständigkeit und Moral. Und in der Regel ist solch ein moralisches Verständnis von Christsein bei den Betroffenen auch verbunden mit der Verurteilung all der Menschen, die nicht so diszipliniert und so korrekt leben wie sie selbst. Da kann man sich dann voller selbstgerechter Überheblichkeit aufregen und mit dem Finger auf andere zeigen, wie der älteste Sohn das gemacht hat. Und er sagt, aber der da, Vater, dein Sohn, der hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Was für eine Verachtung hier für den sündigen Bruder. Und wo dieses unbarmherzige Herabsehen auf einen Sünder auftaucht in unserem Denken, da ist das moralische Verständnis von Christsein der Grund dafür. Gnadenlose Verurteilung und Verachtung anderer Sünder zeigt nur, dass wir selber vergessen haben, dass unsere gute Beziehung zum Vater nicht durch unser Wohlverhalten zustande gekommen ist. Natürlich bemühen sich Christen um das Einhalten der Gebote Gottes, klar. Unsere Beziehung zu Gott aber steht und fällt nicht damit, wie gut wir als Christen alles schaffen, was wir sollten. Sondern die Beziehung zu Gott steht und fällt mit der Sündenvergebung und unserer inneren Nähe zum Vater im Himmel. Christsein ist doch mehr als nur anständig und moralisch gut zu leben. Das war der zweite Gedanke. Christsein missverstanden als Moral. Beim ältesten Sohn, da erkennen wir jetzt noch ein drittes Missverständnis. Er sagt, was habe ich für meinen Gehorsam und meine Treue eigentlich bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden mal so richtig feiern konnte. Missverständnis, Christsein als Verzicht. Der ältere Sohn, der weist mit diesen Worten auf all seine Entbehrungen hin und beschwert sich über die Ungerechtigkeit, ja und den Geiz von Papa. Nie hast du meine Treue honoriert. Er hätte auch so gern mal gefeiert, aber dazu ist es nie gekommen. Und dafür macht er seinen Vater verantwortlich. Dabei war es doch seine Schuld. Wisst ihr warum? Weil dem Sohn schon der ganze Hof gehörte. Der Vater hatte das Erbe, so heißt es am Anfang der Geschichte, die Jesus erzählt, er hatte das Erbe ja auf beide Söhne aufgeteilt. Der Sohn hätte den Vater gar nicht fragen müssen, ob der mal einen Ziegenbock schlachten dürfte. Ihm gehörte ja alles. Warum hat er das dann wohl nicht gemacht. Ich glaube, er hat es sich verkniffen, eine Party zu feiern, weil er dachte, dass sich das für einen verantwortlich lebenden Sohn nicht gehört. Vater würde das nicht gern sehen, dachte er sich. Er kannte seinen Vater aber ziemlich schlecht. Wie viele Menschen, auch Christen, erklären Christsein damit, dass sie sagen, ein Christ ist einer, der dies und das nicht mehr macht. Aber wer das Christsein reduziert und beschränkt auf den Verzicht, auf das Neinsagen, auf verkrampftes Sich-Verkneifen, der hat ein vollkommen falsches Bild von einer lebendigen Gottesbeziehung und vom Vater im Himmel. Was für ein Schock muss das für diesen frommen Asketen gewesen sein, diesen älteren Sohn, als er nach Hause kam und feststellte, dass der Vater viel spendabler ist und viel mehr vom Feiern hält, als er das gedacht hätte. Das ärgerte ihn gewaltig. Und er sagte, für den nichtsnutzigen Kerl, mein Bruder, schlachtest du das Mastkalb? Bemerkst du auch den Neid und die Missgunst? Gott, warum bist du so fröhlich über einen Sünder? Warum tust du ihm so viel Gutes? Und was bekomme ich? Was ist mit mir, deinem treuen Diener, deinem treuen Sohn? Wieder eine persönliche Frage. Wie siehst du das und empfindest du das? Fühlst du dich auch manchmal ungerecht behandelt von Gott? Weil deine Frömmigkeit im Vergleich mit anderen viel zu wenig honoriert wird von Gott? Denkst du auch manchmal, dass du Besseres verdient hättest in deinem Leben? Und dass du manches Schöne und Aufregende leider verpasst hast, weil du ja Gott so treu warst und so viel ihm gedient hast? Du bist fleißig, hältst dich moralisch sauber und führst ein bescheidenes Leben. Und womit belohnt Gott dir das? Wenn du so denkst, dann begibst du dich in das Fahrwasser von Religion. Wer so lebt, der gerät damit auch in die Freudlosigkeit. Da hört der Spaß wirklich auf und es fehlt diese Feierstimmung einer vertrauensvollen Gottesbeziehung. Außerdem stellen wir fest, dass ein solches falsches Verständnis von Christsein auch unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Glaubensgeschwistern blockiert. Dafür gibt es hier Anhaltspunkte im Text. Wir lesen, da wurde der ältere Bruder zornig und er wollte nicht mit ins Haus gehen und mitfeiern. Sehr bemerkenswert. Der brave Sohn wird auf einmal zornig und lehnt sich gegen seinen Vater auf. Da bricht plötzlich eine gar nicht vermutete Aggression aus ihm heraus und macht sich in einer trotzigen Verweigerungshaltung bemerkbar. Das ist etwas, das man bei Menschen, auch bei Christen, immer wieder beobachtet, die längere Zeit mit einer Frömmigkeit gelebt haben, die vorwiegend auf Leistung und Moral und Verzicht beruht hat. Irgendwann dann platzt ihnen der Kragen und die ganze Verbitterung kommt raus. Der Druck, der sich aufgebaut hat, entlädt sich und dann flippen Menschen auf einmal aus und werfen alles Fromme über Bord und holen nach, worauf sie so lange verzichtet haben und pfeifen dann dabei auf Moral und auf Gottes Gebote. Oder auch nicht ganz so krass, auf einmal verliert man die Freude am Glauben, weil man den ganzen Krampf, die ganze Freudlosigkeit, die Last des Glaubens einfach nicht mehr verkraftet. Und es zeigt sich eine Verweigerungshaltung Gott gegenüber, aber auch der Gemeinde und anderen Christen gegenüber. So heißt es ja in unserer Geschichte, der ältere Bruder wollte nicht mitfeiern. Irgendwann wird jedem dieser fromme Stress zu viel und dann hat man keine Sehnsucht mehr nach Gott, nach dem Bruder oder der Schwester oder nach geistlichem Leben. Da will man nicht mehr hineingehen und fröhlich Gottesdienst mitfeiern, zusammen sein mit dem Vater und den Glaubensgeschwistern, sondern zieht sich zurück und gerät in die Isolation. Zu Hause und doch weit weg. So wird die Situation des Ältesten treffend beschrieben. Hoffentlich trifft das nicht auf uns zu. Und wenn doch? Wenn doch, dann hör dir die tolle Aussage aus Vers 28 an. Da heißt es so, schließlich kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Ist das nicht einfach großartig? Gott, unser Vater, lässt uns mit unserem kümmerlichen und manchmal verbitterten Christsein nicht draußen im Regen stehen. Er will nicht, dass wir nur Zuschauer des fröhlichen Glaubensfestes sind, sondern er möchte, dass wir mitfeiern. Und darum ist es nicht nur dem jüngeren Sohn, dem offensichtlichen Sünder, ist der Vater nicht nur entgegengekommen, sondern eben dann auch dem älteren Sohn ist er entgegengekommen, der wegen seiner sündigen inneren Haltung draußen vor der Tür blieb. Gott kommt also zu dir und zu mir in unser manchmal trostloses Christsein und er spricht zu uns. Und es heißt ja, der Vater redete ihm gut zu. Wie gut, dass er das immer wieder tut, der Vater im Himmel, auch heute Morgen. Gott hat uns, dir und mir, Gutes zu sagen, zum Beispiel durch die Worte des Vaters hier in dieser Geschichte. Was sagt Gott uns? Er verspricht uns, es gibt für dich wirklich ein fröhliches Christsein. Die Worte des Vaters im Gleichnis, die können und wollen bei uns einfach Freude auslösen. Wenn er sagt, mein Sohn, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Hier stellt Jesus uns echtes Christsein vor Augen. Mit den Worten des Vaters zeigt er uns das wahre Wesen, den eigentlichen Inhalt des christlichen Glaubens im Unterschied zur Religion. Die erste Erwiderung von Jesus auf das falsche Verständnis von Glauben, die lautet: Christsein ist Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Mein Sohn, du bist immer bei mir. Das Wesen also des Christseins besteht eben nicht in Leistung, nicht in Pflichterfüllung, sondern in der Nähe zu Gott. Die göttliche Erklärung für Christsein lautet nicht: Du musst moralisch einwandfrei leben, auch nicht fleißig arbeiten, sondern der Kern des Evangeliums heißt, du bist immer bei mir. Und das heißt Gemeinschaft haben. Gott geht es wirklich um eine persönliche Beziehung zu uns, um seine unmittelbare Gegenwart in unserem Leben, um einen wirklich vertrauten Umgang mit uns. Natürlich sollen wir Gott auch dienen, auch fleißig ihm dienen, uns richtig einsetzen für seine Sache. Aber wer in seinem Christsein vor allem religiöse Pflichterfüllung sieht, dem wird jeder Dienst irgendwann zur Tortur. Wer wenig Gemeinschaft mit Gott hat, wird entweder gar nicht mehr richtig fröhlich für Gott unterwegs sein oder dieser Dienst für Gott treibt ihn in die Frustration oder den Zusammenbruch. Der Vater möchte eine unmittelbare Beziehung zu uns haben und genau das hat dem älteren Sohn gefehlt. Das wird in der Geschichte deutlich. Denn als der Sohn vom Feld kam und die Tanzmusik hörte, da fragte er wen nach der Ursache? Er rief, heißt es hier, einen Diener herbei und fragte ihn, was da los sei. Da fragt man sich doch, warum hat er nicht gleich direkt seinen Vater gefragt. Weshalb informiert er sich auf Umwegen? Wenn ich lieber mit einem Diener als mit dem Vater selbst rede, dann ist das ein Zeichen von mangelndem Vertrauen und fehlender Offenheit. Darum die Frage, sieht so oder ähnlich unsere Beziehung zu Gott aus? Ein Kontakt über Dritte? Information aus zweiter Hand? Keine unmittelbare Berührung mit Gott selbst? Direkt? Diese Frage ist immer wieder wichtig für uns. Bin ich nah am Herzen des Vaters, am Herzen von Jesus oder meide ich eher den direkten Kontakt durch persönliche Stille, wo ich mit ihm rede im Gebet und ich nachdenke über seine Worte? Es wird uns an anderer Stelle in der Bibel gesagt, was unsere Berufung als Christen ist. Im 1. Korintherbrief heißt es, Gott hat euch berufen. Wozu? Zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Ein Zitat von Tozer dazu. Wir haben beinahe vergessen, dass Gott eine Person ist und dass wir zu ihm wie zu jeder anderen Person auch eine Beziehung pflegen können. Der kontinuierliche Gedankenaustausch sowie der Austausch von Liebe zwischen Gott und unserer Seele ist das, was das Leben im Glauben ausmacht. So ist es. Ein zweiter Gedanke dazu, fröhliches Christsein, heißt zweitens, Christsein ist Leben mit den Gaben Gottes. Der ältere Sohn, der hatte sich nie was gegönnt, obwohl er alles besaß. Der Vater macht ihm nun klar, dass sein Verzicht vollkommen unnötig war und sagt zu seinem Sohn, alles, was mir gehört, das gehört ja auch dir. Christsein wird eben nicht mit dem Begriff Askese und Verzicht richtig erklärt, sondern eher mit den Worten des Vaters, dir gehört alles, was mir gehört. Ich habe darüber nachgedacht, wie kann man das nun anwenden? Was bedeutet das für mich? Damit sagt Gott doch, dass er ein reicher Vater ist und uns zu reichen Erben gemacht hat. Gott beschenkt uns reich, der vererbt uns den Himmel. Obwohl wir dieses Erbe noch nicht angetreten haben, gehört es schon uns. Er beschenkt uns mit geistlichen Gaben, Geistesgaben und versorgt uns auch mit materiellen Gütern, die wir zum Leben brauchen. Gott lässt uns teilnehmen an seinem Reichtum. Er beschenkt uns reichlich. Aber wir Gotteskinder, wir leben oft unter unseren Verhältnissen und bleiben hinter den Möglichkeiten zurück und genießen nicht wirklich all das, was Gott uns durch die Gotteskindschaft ermöglicht. Zum Beispiel, wir gebrauchen die Gaben und Fähigkeiten, die er uns geschenkt hat, oft nicht, um ihm damit zu dienen und selber dadurch Freude zu bekommen. Wir bitten ihn oft auch nicht um mehr. Manchmal wagen wir nicht, mit den Worten des Gleichnisses gesprochen, um ein Ziegenböckchen zu bitten, obwohl doch Gott bereit ist, das Mastkalb für uns zu schlachten. Oder wir erleben häufig nicht die Freiheit der Kinder Gottes, sondern leben wie Gottes Sklaven, die in gesetzlicher Enge sich Dinge verkneifen, die sie eigentlich mit dankbarem Herzen doch genießen könnten. Selbst auferlegte Gesetze, die machen unfrei und dämpfen die Freude. Und der Apostel Paulus bezeichnet im Kolosserbrief, Kapitel 2, alle von Menschen erfundenen religiösen Gesetze als einen selbstgewählten Gottesdienst, der wertlos ist. Anders übersetzt, selbstgewählte Frömmigkeit, die nutzlos ist. Eine klare Warnung an uns. Gott legt keinen Wert auf die fromme Einschränkung der natürlichen Lebensfreude. Denn Gott ist kein Geizkragen, sondern ein großzügiger Geber guter Gaben. Und alles, was wir mit dankbarem Herzen genießen und was nicht Missbrauch der Gaben ist oder ausdrücklich auch als Sünde bezeichnet wird, das ist erlaubt für Christen. Wir dürfen in der Freiheit und der Unbefangenheit eines Kindes leben und auch um alles bitten, was wir möchten. Ganz frei. Jesus selbst fordert uns auf. Bittet, dann wird euch gegeben. Also er zeigt damit, Gott ist gern bereit, uns zu geben. Gott möchte uns gern Freude machen. Christsein heißt Leben mit den guten Gaben Gottes. Und ein drittes und letztes noch. Christsein heißt Leben aus Gnade. Der ältere Sohn, der hatte sein Sohnesrecht einzuklagen, versucht mit der Erklärung, dass er nie ein Gebot des Vaters übertreten hätte. Und Gott macht uns hier deutlich und klar, dass die Sohnestellung und das göttliche Erbe nicht das Ergebnis menschlicher Leistung oder Moral oder Verzicht ist, sondern die Folge von der Großzügigkeit des Vaters. Wir können auch sagen, durch Gottes Gnade leben wir in der Nähe Gottes. Und Paulus sagt mal, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Willkommen zu Hause. Dass wir diese Worte von Gott hören dürfen, das ist nicht unser Verdienst. Es ist freies Geschenk. Der verlorene Sohn, der hatte ja alles verspielt und er hatte gar nichts vorzuweisen. Trotzdem nahm der Vater ihn auf und feierte mit ihm. Für Gott sind wir tot durch die Sünde, so sagt die Bibel. Wir sind so weit weg von ihm, so fern, dass wir wieder lebendig werden müssen. Das hat damit zu tun, dass wir dann innerlich zu Gott umkehren, zu ihm, der das Leben ist. Es hat nicht damit zu tun, dass wir unsere Sünde büßen und abbüßen irgendwas oder irgendetwas wieder gut machen könnten dafür. All das geht nicht. Ewiges Leben, sagt die Bibel, ist reine Gnade. Also mein Platz im Vaterhaus, den erhalte ich eben nicht durch möglichst strenge Einhaltung göttlicher Regeln, sondern allein durch die vergebende Aufnahme durch den Vater. Sobald ich meine, aufgrund von irgendwelchen Leistungen so ein Anrecht auf eine bevorzugte Stellung bei Gott zu haben, bin ich schief gewickelt. Genau in diesem Missverständnis lebte der ältere Sohn. Der meinte, aufgrund seines Pflichtbewusstseins, seiner moralischen Disziplin und seiner Bescheidenheit, Papas Liebling zu sein. Und da irrte er sich gewaltig. Denn Christsein bedeutet durch Gottes Gnade leben. Und das ist für unseren Stolz, ist diese Abhängigkeit von Gottes Gnade eine große Demütigung. Das gibt unserem Ego eins drauf. Wir können nichts tun zur Rettung, außer eben das Geschenk, dieses Erbe von Gott anzunehmen. Aber diese Gnadenbeziehung zu Gott, die befreit uns auch ungemein. Denn alles, was mein Leben sichert, auch mein ewiges Leben sichert und was mich reich macht, das liegt außerhalb von mir, in dem, was Gott mir durch Jesus schenkt. Das gnädige Handeln Gottes befreit mich als Sünder von der Angst, dem Vater nicht zu genügen oder nur auf Bewährung zu leben im Haus des Vaters, den Himmel nur so auf Bewährung gekriegt zu haben. Das Ergebnis von Gnade ist immer Gewissheit und Sicherheit. Und das löst Freude aus. Das Ergebnis von Gnade ist Gewissheit und Sicherheit. Das löst Freude aus. Der Vater sagt nicht, mal sehen, wie mein verlorener Sohn sich so bewährt zu Hause, ob er sich der Sohnestellung würdig erweist oder nicht. Wenn ja, wenn er sich gut macht, dann feiern wir irgendwann mal ein Fest. Nein, das Fest beginnt sofort. Vater sagt, wir konnten doch gar nicht anders als feiern und fröhlich sein. Man muss sich doch freuen. Denn Umkehr und Gnade, das muss gefeiert werden. Darum finde ich auch den Titel dieser Liederbuchserie sehr gut gewählt. Feiert Jesus, feiert ihn, denn er macht Gnade möglich. Persönliche Frage zum Schluss. Freust du dich über den Vater, über seine Liebe und Gnade und darüber, dass er dir das ewige Erbe zusichert, dass er dir Gutes gönnt? Und freust du dich auch darüber, dass Gott deinen sündigen Glaubensgeschwistern Gutes tut und ihnen alles Versagen verzeiht, wenn sie ihn drum bitten? Ja, und freust du dich mit, wenn so richtig krasse Sünder umkehren zu Gott und heißt sie herzlich willkommen in deinem Haus oder auch hier in der Gemeinde? Interessant finde ich nun an dieser Geschichte, dass sie ein offenes Ende hat. Es bleibt offen, ob sich der ältere Sohn zum Fest einladen lässt noch oder nicht. Jesus will wohl, dass jeder sich fragt, und ich, wie entscheide ich mich? Vielleicht ist es ja noch offen, welcher Vorstellung von Christsein du dich anschließen willst, dem wahren Christenleben in der Nähe Gottes, wo echte Freude da ist, oder dieser freudlosen Religion, die nur so ähnlich aussieht wie Christsein. Du musst selbst entscheiden, ob du draußen stehen bleiben oder mit dem Vater reingehen möchtest. Nur dadurch kommt man eigentlich so richtig in diesen Rettungsjubel und das Fest des Lebens beginnt in der engen Beziehung zum Vater im Himmel, zu Jesus Christus, unserem Herrn und Freund. Willkommen zu Hause beim Vater im Himmel. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke, dass diese Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen in der Bibel steht. Danke, dass du, Herr Jesus, sie uns erzählt hast um uns zu zeigen, wie unser Vater im Himmel wirklich ist, wie sehr er uns liebt, wie vorbehaltlos er uns annimmt als seine Kinder, wenn wir umkehren zu ihm und bereuen, was wir mit unserem Eigensinn angerichtet haben. Danke, Vater, dass du uns immer mit offenen Armen annimmst und aufnimmst. Danke aber auch dafür, dass du uns nachgehst wie dem älteren Bruder, wenn wir uns innerlich von dir entfernt haben und nicht gut finden, was du tust, kein Verständnis haben für das, was dir Freude macht. Danke, dass du uns immer wieder ansprichst, uns korrigierst und gut zuredest. Danke für deine Herzlichkeit und Wärme. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen.
Thank you. Ihr Lieben, Paulus schreibt an Titus, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden.